Hi, meine Pros und Champs, Bankdrücker, Stammspieler, Goalgetter, Spielmacher, Centerbacks, IVs, AVs, ZMs, falsche Neuen, Coaches und alle, die nicht eingewechselt werden, gesperrt oder nicht im Kader sind. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, in der ich wieder einen spannenden Gast eingeladen habe. Hört selbst rein und wenn euch mein Podcast gefällt, vergesst nicht, diesen mit 5 Sternen zu bewerten und mir für mehr zu folgen. Wie auf dem Spielfeld und außerhalb des Platzes unterstützen wir unsere Mitspieler und Mitmenschen. It's your future, goal for it. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, hi meine Pros und Champs. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Traum vom Fußballprofi und seine Herausforderungen. Heute haben wir einen besonderen Gast, Turgay Gemicibaşı. Er hat in verschiedenen Ligen gespielt und seine Karriere in einer renommierten Jugendakademie begonnen. Der Startschuss für seine Reise in die Welt des Profifußballs. Seid gespannt auf seine Story, wie er Triumphe und Rückschläge gemeistert hat. Kopfhörer rein und los geht's. Ja, Turgay, schön, dass du dabei bist.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr in Österreich seid. War eine lange Fahrt, wie ich gehört habe, aber ich kenne die Strecke auch selber.
Ja.
Und freut mich auf jeden Fall, dass ihr hier in Österreich in St. Pölten seid. Wunderschönes Wetter habt ihr mitgebracht. Und ja, freut mich, dass ihr da seid.
Ja, danke. Und ja, wir freuen uns auch. Und ja, hat sich gelohnt, der Weg. Und ja, wir starten direkt mit der ersten Frage. Ja, Turgay, kannst du uns erzählen, wie dein Weg zum Fußballprofi begonnen hat?
Boah, es hat alles mit Spaß angefangen, wenn man es genau hinnimmt. Ich glaube, meine Mama und mein Papa haben mich mit 4 oder 5 Jahren damals zum Fußball gebracht. Ja, und dann bin ich immer dran geblieben und dann, keine Ahnung, in der Jugend war ich dann immer ein bisschen talentierter als die anderen. Aber früher hatte ich dann nicht, am Anfang hast du ja nicht den Traum und sagst, du willst Profi werden, weil das war einfach, ja. Ich habe angefangen, einfach um aus Spaß Fußball zu spielen und mir hat es gefallen, bin dran geblieben und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich das gewisse Talent hatte. Und ja, so je höher es dann ging, was im Nachwuchs angefangen hat, ja, dann hat man dann einfach auch gemerkt, dass ich, oder dass da vielleicht Potenzial auch ist für den Profifußball.
Mhm. Okay.
Und so bin ich immer dran geblieben und ist zum Glück. Ist sich das ausgegangen, aber war ein harter Weg, harter, sehr, sehr harter und steiniger Weg bis dahin.
Glaube ich, ja. Ja, da kommen wir auch noch gleich zu. Ich glaube, das ist ja auch einfach eine Entwicklung, dass man sagt, ich werde jetzt Fußballprofi. Du wirst immer bewusster in dem, was du tust, in dem, was du kannst, kriegst natürlich entsprechende Aufmerksamkeit und dann stellst du irgendwann fest ab einem gewissen Alter, dass du dann ja das Zeug wohl hast, ne? Würde ich behaupten. Gab es bestimmte Momente oder Menschen, die dich besonders auf diesem Weg inspiriert haben?
Ja, was heißt inspiriert? Ich war nie so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt wegen Spieler A oder Z Profi werden. Also es ist jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich habe ein Idol und will den jetzt nacheifern. Meine Inspiration, keine Ahnung. Ich würde sagen, einfach, ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, bei meinen Geschwistern. Das vor allem mein großen Bruder auch, weil ich war früher schon immer mit denen draußen am Bolzplatz und habe mich mit Älteren gemessen. Und ja, und dann, was ich noch dazu sagen kann, ist, ich denke, hätte ich meine Frau eher kennengelernt, dann hätte ich viele Probleme, die ich in jungen Jahren gemacht habe, weil ich war schon so ein kleines, Problemkind, dass ich diese Fehler, die ich gemacht hätte, wenn ich meine Frau damals schon früher kennengelernt hätte, dass ich die dann gar nicht gemacht hätte.
Okay. Hast du mal ein Beispiel, was für Fehler da passiert sind?
Ja, ich hatte Pfeil links, rechts durch den Kopf, das muss man echt sagen. Und ich habe mir nie was sagen lassen. Also ich habe dann mal die Sportart vertauscht.
Okay.
Wenn man es so sagen
kann. Okay, okay.
Und ja, und das würde mir heute nicht passieren. Also da müsste schon viel passieren, dass ich da nochmal die Sportart vertausche.
Okay, verstehe. Was hast du damals gelernt, was du heute noch anwendest?
Boah, was habe ich heute gelernt? Ich würde sagen, also ich muss sagen, eigentlich, ich habe schon immer viel gearbeitet, viel gehasselt. Weil das hat mich da bis dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Aber ja, ich würde sagen, meine Frau würde jetzt sagen, ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Also ich habe mich da immer noch nicht komplett geändert, dass ich viele Emotionen relativ schnell an mich heranlasse.
Mhm. Okay. Kurz,
wenn er fertig ist mit dem, was er spricht, warte mal bitte noch
zu. Ja, okay.
Bis ich mit der Kamera auf dich geschwenkt
habe. Ja, okay. Alles klar. Gab es einen entscheidenden Moment, der dich auf die Profischiene gebracht hat?
Ich würde sagen, ja, was heißt entscheidender Moment? Ich habe einfach gemerkt, durch das Interesse anderer Vereine dann auch, dass ich doch ein bisschen besser bin als der Durchschnitt oder dass ich überdurchschnittlich gut bin. Und so kam das dann, wo ich dann in der U14, U15, dass dann die anderen Vereine auf einen aufmerksam geworden sind. Und dann merkst du ja, okay, es könnte doch in die Richtung gehen, dass man vielleicht doch oben reinrutscht, irgendwie ins Profigeschäft. Aber selbst, ich glaube, ich habe jetzt erstmal an Profifußball gedacht in der U16, wo ich gesagt habe, U15, U16, wo ich gesagt habe, doch, da könnte mehr sein. Und seitdem habe ich dann auch alles auf eine Karte gesetzt.
Mhm. Gab es eine Person, die dich besonders gefördert hat in dieser Zeit?
Also ich muss sagen, bei Dynamo Dresden war es der Herr Schulz, Matthias Schulz, der hat mich sehr, sehr gefördert. Das war auch der, der mich damals zu Dynamo Dresden geholt hat. Der hat mich auf jeden Fall sehr gefördert und meiner Entwicklung sehr, sehr positiven Schub gegeben, das muss ich schon sagen. Ja, und dann, wo ich zum 1. FC Köln gewechselt bin, war es der Boris Schommers. Die beiden haben, den habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, weil die einfach gesehen haben, dass da ein Typ ist, der, wie soll ich sagen, ein bisschen anders ist, nicht immer so dieses Schubladendenken hat, dass ich auch mal meine Meinung sage, und die konnten gut mit mir umgehen, weil du weißt ja selber, wie es ist, dass wenn du ein bisschen abdriftest vom Weg, dass du in Deutschland dann oft auf der Strecke gelassen wirst, weil du einfach nicht dann da reinpasst, wie sie es wollen. Und die zwei hatten das relativ gut im Griff bei mir und deshalb bin ich den beiden da sehr, sehr dankbar.
Okay. Ja, Boris Schommers sagt mir tatsächlich auch noch was, auch beim MSV Duisburg gewesen.
Stimmt.
Ja, jetzt ja den Wiederaufstieg in die dritte Liga gepackt. Ja, du hast es eben schon mal erwähnt, Dynamo Dresden, Köln, Leipzig, Kaiserslautern, Siegen, Gütersloh, Linz, Klagenfurt, Kassenpascha, Göztepe, Adanaspor und jetzt aktuell St. Pölten. Welche Station hat dich am meisten geprägt und warum?
Ich könnte jetzt natürlich sagen, in Klagenfurt, weil da einfach alles am besten lief, und Linz genauso. Also man muss ja sagen, seitdem ich wäre ja in Deutschland Profi geworden, aber ich habe da einfach nicht mehr in das Denken der Leute, der Trainer reingepasst. Deshalb musste ich den Umweg über Österreich machen und dann in Österreich hat meine Karriere so einen Fahrt aufgenommen. Und ich könnte jetzt sagen, Linz oder Klagenfurt, weil es da einfach Bombe lief. Aber am meisten geprägt hat mich Kassenpascha und Adana, weil da lief es komplett gar nicht gut. Das muss man einfach so sagen. Und Kassenpascha war einfach, ich kann es dir nicht sagen, es war eine sehr, sehr schlechte Zeit. Also muss ich auch sagen, habe ich auch oft dran gedacht, mit Fußball aufzuhören, weil du musst dir vorstellen, es lief so, es ging alles nur bergauf. Ich war im engeren Kreis der Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft der Türkei. Die wollten mich unbedingt, dann bekommen sie mich auch mit einer Leihe. Und ich habe 7 Spiele gemacht, war dann noch ein paar Spiele im Kader und dann wirst du von heute auf morgen einfach suspendiert, ohne darfst nicht mit der Mannschaft trainieren und alles. Deshalb würde ich sagen, aus diesen Situationen habe ich am meisten gelernt. Und ja, über Adana, da kann ich nur Schlechtes sagen, muss ich ehrlich sagen. Also es war mit Abstand der schlechteste Verein in meiner ganzen Karriere, wo ich je war. Und für kein Geld der Welt würde ich nochmal dahin gehen. Mhm. Und das hat mich und meine Frau aber auch nochmal enger zusammengeschweißt, weil wir haben es beide nicht da gemocht, das muss man ehrlich sagen. Gehaltszahlungen habe ich nicht bekommen und da gab's, also habe ich dann auch gesagt, egal was ihr wollt, ich werde im Winter nicht zurückkommen, ich werde meinen Vertrag auflösen. Ihr behaltet euer Geld, lasst mich einfach nur gehen. Und so habe ich auch das Risiko in Kauf genommen, dass ich eventuell im Winter keinen Verein bekomme jetzt.
Mhm.
Okay, also ja, spannende Einblicke bis hierhin. Was ist dein Regenerationstipp nach einem harten Spiel?
Also ich mache zum Beispiel, ich gehe immer Kältebaden nach jedem Spiel. Also den Tag danach, je nachdem, wenn das Spiel ist, gehe ich vielleicht noch oft nach dem Training dann ins Kältebad. Oder ja, und massieren lasse ich mich auf jeden Fall. Und ich werde ja, gut essen immer, viel Kohlenhydrate und den Körper wieder aufladen. So, das sind so Dinge, die ich mache. Also und Sauna, ich gehe immer in die Sauna, Kältebaden und auf jeden Fall sehr, sehr gut essen.
Mhm. Ja, du hast es gerade angesprochen. Wie ernährt man sich als Fußballspieler am besten?
Ich würde sagen, auf jeden Fall ausgewogen und gesund. Also ich kann nur sagen, für mich ist mein Körper ist unser Arbeitsmaterial. Also ich versuche da wirklich auf alles zu achten. Also klar, einmal die Woche haue ich mir auch mal irgendeine Kacke rein, was Pizza, Burger oder so angeht. Aber sonst habe ich einen sehr, sehr gesunden Lifestyle und habe da auch eine Frau zu Hause, die gut kochen kann.
Okay, ja, sehr löblich auf jeden Fall. Ja, du hast ja in verschiedenen Ländern und verschiedenen Stationen gespielt. Wer war dein bester Gegenspieler?
Bester Gegenspieler, muss ich ehrlich sagen, war bei Fener damals Emre Mor und Arda Güler. Die waren schon, wo man gesagt hat, ja, die sind sehr, sehr gute Spieler. Der Arda Güler war da nur immer noch so mit reinkommen und nicht Stamm gespielt. Aber der Emre Mor war schon sehr, sehr stark, was er da auf dem Platz zeigt.
Okay, ja. Also auf jeden Fall, ja, Top-Talente, Arda Güler jetzt auch bei Real Madrid, der entsprechend da auch auf seine Spielzeit noch wartet, aber ich glaube, der ist auf einem guten Weg. Ja, die beste Atmosphäre in welchem Spiel und in welchem Stadion?
So muss ich sagen, war im Gala-Stadion. Das ist unglaublich die Stimmung da gewesen, wenn du da spielst. Und ja, kann ich nur sagen, wie laut das da ist im Dings bekommst du das gar nicht immer mit im Fernsehen. Oder im Fernsehen bekommst du schon relativ laut mit, aber wenn du dann da unten auf dem Platz selber stehst, dann ist das nochmal was anderes.
Ja, also ich war im Stadion, auch öfter jetzt in letzter Zeit und ja, ist schon verrückt. Ne? Gegen Manchester United war ich. Boah. Das war schon, wo die 3-3 gespielt haben. Das war.
Dann siehst du mal, wie laut das da ist.
Ja, ja. Also war schon, kann ich auf jeden Fall bestätigen, was du gesagt hast. Ja, was bist du für ein Spieler? Was für ein Spielertyp? Bist du eher defensiv, kreativ oder torgefährlich oder alles davon?
Also ich muss sagen, ist ja immer so, was der Trainer von einem verlangt. Also ich kann kreativ sein, ich bin aber auch, also früher hätte man gesagt, defensiv bin ich sehr, sehr stark. Allein wenn man auch meine Karten ansieht, was ich für gelbe Karten und leider auch rote Karten in meiner Karriere bekommen habe. Aber, und dann, wenn man die Bundesliga-Saison hernimmt, da habe ich offensiver gespielt auf der 8. Da habe ich auch 9 Tore und 4 Assists gemacht. Also, das ist immer so abhängig vom Trainer, was der Trainer von einem verlangt. Jetzt hier spiele ich relativ defensiv. Genau, aber du musst ja das machen, was der Trainer verlangt, ne?
Klar. Wenn es nach Lukas Podolski geht, kann er auch vor dem Spiel einen Döner essen? Ist alles Kopfsache. Stimmt es, dass man in der Türkei häufig Döner nach oder vor dem Spiel isst?
Also da, wo ich, bei den Stationen, wo ich jetzt war, muss man auch sagen, sind sehr, sehr professionelle Vereine gewesen. Jetzt Adana mal ausgeschlossen, darüber will ich, also wenn ich könnte, würde ich diesen Karriereschritt in meiner Karriere löschen. Aber sonst war ich bei Kasımpaşa sehr professionell, da gab es keinen Döner.
Okay.
Und Göztepe gibt es auch keinen Döner, also
okay.
Was man aber mitkriegt, ist, dass die Spieler in der Türkei rauchen. Die
okay.
Spieler in der Türkei, dann siehst du mal einen in der Halbzeit in der Dusche, dass er sich kurz eine Fluppe anmacht oder nach dem Spiel, dann sitzen die in der Dusche und rauchen sich ein. Also das hast du vermehrt in der Türkei, in Europa habe ich das noch jetzt
okay.
Noch nicht gesehen.
Okay, also so ein bisschen Mario Basler-Style.
Genau.
Okay. Was war dein schönstes Tor in deiner Karriere bisher?
Mein schönstes Tor bisher in der Karriere, das war gegen würde ich jetzt sogar sagen, gegen Red Bull Salzburg. Danach habe ich auch eine schöne Frise gekriegt. Also, ich, ja, gegen Red Bull Salzburg würde
okay.
ich sagen.
Und warum gerade dieses?
Weil es nicht einfach ist, gegen Salzburg zu gewinnen und dann auch noch zu treffen als Mittelfeldspieler. Also, allein deshalb.
Okay. Ja, wir kommen nochmal zu Herausforderungen und zur Entwicklung. Junge Spieler stehen oft vor großen Herausforderungen. Zu deiner Zeit in Köln im Internat hattest du das Interesse von AC Mailand und dem FC Liverpool geweckt. Was macht das mit einem jungen Mann in deinem Alter? Kann man das überhaupt verarbeiten?
Ich muss ja sagen, ich war ja mental schon immer relativ stark. Also ich bin mental, also was meine mentale Stärke angeht, also ich bin nie labil oder so. Also wo manche jetzt anfangen würden zu sagen, wenn es hart wird, ich höre auf damit, das war ich nie. Und zu dem Zeitpunkt war ich einfach so glücklich in Köln, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Also das Interesse kam nach der Qualifikation, nach der Europameisterschaftsqualifikation, die ich für Türkei gespielt hatte. Und das Interesse kam nach dem Spiel, wo wir gegen Kroatien gespielt haben. 4-3 haben wir da verloren. Ich habe ein Tor und 2 Assists gemacht. Und da kam dann das Interesse. Aber ich war zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr froh, in Köln zu sein. Deshalb habe ich darüber nie nachgedacht, muss ich ehrlich sagen.
Hast du
eher so, dass die Eltern, dass mein Papa dann gesagt hat, er will es dir nicht anschauen oder so, aber war für mich nicht interessant.
Mhm. Okay. Wie bist du mit Schwierigkeiten umgegangen, die dir in deiner Jugend begegnet sind?
Ich muss sagen, in meiner Jugend war ich dann immer so, wenn mir einer Steine in den Weg legen wollte oder ein Trainer gesagt hat, du spielst bei mir nicht, dann habe ich immer in mir gesagt, okay, du wirst schon sehen, dass ich spielen muss. Und das war immer, ich hatte immer dann hatte ich noch mehr Lust, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Und das, so bin ich immer mit Problemen umgegangen.
Mhm. Du hattest es ja auch schon mal zu Beginn erwähnt, aber gab es noch mal einen Moment, in dem du fast aufgegeben hättest?
Ich will nicht sagen aufgeben, aber man überdenkt dann oft alles, weil die Bubble, die Fußball-Bubble, die ist dann, klar, hier in Österreich hast du das dann noch nicht so mitgekriegt, aber je höher es geht, je mehr Geld dann im Spiel ist, dann bleibt dann auch die Menschlichkeit oft auf dem Weg verloren, leider. Und das habe ich dann in der Zeit in Türkei gemerkt, in Kasımpaşa, wo, du darfst nicht vergessen, es lief wirklich überragend alles für mich. Stefan Kunz, damaliger Nationaltrainer, hat über mich gesprochen. Und das hat natürlich einen beflügelt. Dann gehst du in die Türkei. Oder ich wollte in die Türkei. Ich hatte natürlich auch andere Angebote. Aber ich bin in die Türkei gegangen, weil ich mehr im Fokus der nationalen Mannschaft sein wollte. Und auf einmal wirst du nach 6 Spieltagen suspendiert. Und all deine Träume, die du dir auch eigentlich verwirklichen wolltest, oder dein Ziel Nationalmannschaft, ist auf einmal wieder so weit weg. Und da habe ich dann auch oft gedacht, so, boah, macht das alles noch Sinn? Hast du noch Lust? Weil, für was? Ja, aber dann habe ich gesagt, es wäre jetzt zu einfach zu sagen, ich höre jetzt auf, weil ich musste schon oft mit Widerständen umgehen.
Ja, wichtiger Punkt, man darf nicht aufgeben, man muss mit Widerständen umgehen lernen, Mentalität ist auch ein wichtiger Punkt, das kriegt man natürlich nicht, manche kriegen das auch von Geburt an, aber man muss vielleicht auch dran arbeiten, um dann seinen Weg gehen zu können. Über Umwege zum Erfolg ist auch mein Motto. Würdest du sagen, dass eine Karriere immer über Umwege zum Erfolg führen muss, um zu wachsen und stärker zurückzukommen?
Ob ich das so... Es ist, ich sag mal so, wenn du... Es ist ja immer einfach, wenn einem gesagt wird, du bist ein Riesentalent, du wirst Profi und er dann Profi wird. Aber wie geht dieserjenige mal um, wenn es dann mal... schwierig wird in seiner Karriere. Was macht er dann? Im Gegensatz zu einem, der zig Umwege gehen muss, dem zig Steine in den Weg gelegt werden, der das schon kennt. So, und ich glaube, dann hat immer der einen Vorteil, der diese Steine aus dem Weg räumen musste, als der, der immer den geraden Weg gegangen ist, der von dem sie von vornherein gesagt haben, du wirst Profi, und der wird dann auch Profi. So, aber wenn es dann mal bei ihm struggelt, dann würde ich mal sehen, wie dann so ein Spieler mit Problemen umgeht.
Mhm. Ja, guter Punkt. Ich weiß von Kevin Prince Boateng, er hat ja auch selber drüber gesprochen, er ist immer geflüchtet, so, ne, immer zum nächsten Verein und hat aber vielleicht gewisse Dinge gar nicht verarbeitet. Das kann ja auch eine Gefahr sein, die man dann, ja, läuft, ne, wenn man ja, sich den Umwegen oder dem Widerstand nicht stellt.
So ist auch, also ist ja oft so, dass, oder ich will nicht sagen, dass Spieler dann die Probleme nicht bei sich selber suchen. Ich bin zum Beispiel auch so einer, ich suche selten, da bin ich auch ganz ehrlich, die Probleme bei mir. Ich habe die oft bei anderen gesucht. Und ja, manchmal dann, wenn ich nach Hause gehe, dann hinterfragt man sich auch, habe ich was falsch gemacht?
Mhm. Gibt es etwas, was du nicht so gut kannst und wo du dich noch verbessern möchtest?
Also was ich auf jeden Fall nicht gut kann, ist, dass ich, wenn ich nicht spiele, dann bin ich der schlechteste gelaunteste Mensch, den es gibt. Da bin ich so schlecht gelaunt. Aber ich glaube, dass das eigentlich was Positives ist, weil im Endeffekt, ich bin Fußballer geworden, um auf dem Platz zu stehen und um zu performen. Und jeder geht mit Nieder- oder mit Rückschlägen. Ist ja dann ein Rückschlag, wenn du nicht erste Elf bist, andersrum. Und ich bin dann so schlecht gelaunt. Und vielleicht könnte ich das verbessern, aber im Endeffekt ist das mein Typ. Und ich bin so.
Mhm. Hast du einen Tipp für ein Probetraining gegen Aufregung oder wenn man weiß, dass Scouts da sind?
Boah, ist schwierig. Du darfst natürlich nicht verkrampfen, ne? Du musst das versuchen auszuschalten, weil im Endeffekt, wenn du im Spiel bist oder wenn du spielst, weißt du auch nicht, ob jemand zuschaut oder nicht. Also du musst eigentlich alles machen wie immer, dein Bestes geben und dann hoffen, dass du die Leute überzeugst.
Okay, kommen wir nochmal zu Ligen und Fußballkulturen. Du hast ja in verschiedenen Ländern gespielt. Wie würdest du die Fußballligen Österreich, Deutschland und die Türkei vergleichen?
Also Deutschland habe ich ja Regionalliga gespielt und fünfte Liga Männerfußball. Da, ja, sehr, sehr körperlich, muss ich sagen. Dann bin ich nach Österreich gegangen, da wurde mehr Fußball gespielt. In der Bundesliga in Österreich wird viel guter Fußball gespielt, jetzt klar bei vielen Mannschaften, die dann unten um Abstieg kämpfen, eher nicht so. Und klar, dann hast du auch so Ausnahmen wie Rapid, Lask, Linz, die geilen Fußball spielen, Salzburg, Sturm Graz. Genau, und in der Türkei ist eher so, das ging immer hin und her, du hattest da keine Ruhephasen im Spiel. Also du hast den Ball gewonnen und es geht direkt wieder ab in die andere Richtung. Du verlierst den Ball, so chaotisch einfach. So, du hast, ich sag immer, wenn du einen guten Trainer in der Türkei hast und eine gute Mannschaft, dann kannst du da ganz easy Meister werden.
Mhm.
Weil es immer so nur hinher geht, so kaum Ruhephase im Spiel. Ja, so das ist das, was ich so wahrgenommen habe.
Okay. Für welches Land sollte man sich bei der Nationalmannschaft entscheiden? Die Qual der Wahl, wie bei Özil, Gündoğan und Çalhanoğlu. Wie war das bei dir?
Boah, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte mich immer für die Türkei entschieden, weil da die Konkurrenz nicht so hoch gewesen wäre wie jetzt bei Deutschland. Aber im Endeffekt muss das jeder für sich selber entscheiden, für welche Nation sein Herz schlägt. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin Deutschland für alles dankbar. Meine Mama ist deutsch, also ich bin genauso deutsch, wie ich Türke bin, sage ich immer. Und ja, aber trotzdem aus dem sportlichen Aspekt hätte ich mich dann für die Türkei
entschieden. Mhm. Verstehe. Wie hast du die unterschiedlichen Kulturen und Spielstile in den Vereinen erlebt? Gab es Unterschiede in der Herangehensweise an Training und Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt allein mal Göztepe hergenommen. Bei Göztepe, wo die mich im Winter gekauft hatten, die haben mich ja geholt, allein wegen meinen Standards. Ich glaube, wir haben so viel Standardtraining, wie ich jetzt bei Göztepe hatte. Hatte ich noch nie, viele Ecken, viele Freistöße immer geschossen. Und ja, bei Kasımpaşa war einfach auch immer viel mit Ball, immer so, ja, so wie du spielen willst, immer mannorientiert, immer Mann auf Mann spielen. Ja, und Österreich war einfach immer so, du hast dich dem Gegner angepasst. Also in Österreich ist es dann so gewesen, okay, diese Woche spielst du gegen die Mannschaft, die spielen das System, wir stellen uns auch so drauf ein. Genau.
Was hältst du von Nachwuchsleistungszentren in Deutschland? Glaubst du, sie sind eine gute Basis für junge Talente oder sollte hier mehr Individualität gefördert werden?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch, früher gab es ja immer diese Junioren-Bundesligen, da wo ich auch gespielt habe, aber ich glaube, da ist jetzt ein ganz anderes Konzept dahinter, oder? Ich meine, die spielen jetzt, ich glaube, Köln kann jetzt sogar nach gegen München spielen. Und ja, ich war ja damals schon bei uns so in der Jugend, also da, wenn da so ein Straßenkicker dabei war, das wollte man einfach nicht. Mhm. Da heutzutage sagen die immer, du sollst mit 2, 3 Kontakten spielen und deine individuelle Klasse bleibt dann auf der Straße. Ja, also ich glaube, sieht man ja dann auch, oder hat man dann die letzten Jahre im deutschen Fußball gesehen, dass da vieles auf der Strecke geblieben ist, dass da ein Umdenken reinkommen muss. Aber ich glaube, es kommt langsam wieder. Ja, genau, das würde ich jetzt so dazu sagen.
Und wie sieht die Förderung in Österreich und in der Türkei aus?
Wie meinst du das jetzt?
Also die Nachwuchsförderung.
Das kann ich gar nicht sagen, ich kann nur sagen, die jungen Spieler, mit denen ich jetzt in der Türkei trainiert habe und auch in Österreich, ich kann jetzt hier nur hernehmen, also ich kann, wenn ich das jetzt mit meinem Alter vergleiche, ich glaube, in dem Alter war ich schon viel, viel weiter als die Kids, das soll jetzt gar nicht böse klingen oder so, aber ich glaube einfach, dass das einfach so eine verweichliche Generation ist, also die haben, wenn die jetzt sagen, die werden kein Profifußballer, dann wollen die morgen Influencer werden oder so ein Scheiß, muss man einfach auch knallhart sagen, dass die einfach zu viele Ausweichmöglichkeiten haben. Einfach, wenn das nicht funktioniert, mache ich das, wenn das nicht funktioniert, mache ich das. Einfach so eine verweichliche Generation, okay. So hart es klingt.
Okay. Was denkst du über den Finaleinzug von Trabzonspor in der Youth League? Ist das eine Eintagsfliege oder doch ein Zeichen von guter Jugendarbeit und ein Statement des türkischen Jugendfußballs?
Also man muss schon sagen, das ist schon, also ich habe größten Respekt vor, dass es Trabzon geschafft hat, aber in der Türkei laufen andere Dinge falsch, weil die holen ja immer Spieler aus dem Ausland. Türkei hat wie viele Millionen Einwohner?
Über 80, ne?
Über 80 Millionen Einwohner, oder? Und guck, wie viele Kinder oder wie viele Jugendliche schaffen es im Profifußball, das ist nicht viel. Obwohl die eigentlich, ich habe auch gewisses Training gesehen in der Türkei, das einfach auf dem Stand von, keine Ahnung, von wie vielen Jahren davor. Und deshalb kommen die Jungs nicht weiter. Deshalb schafft es ab und zu mal einer. Jetzt Arda Güler. So. Aber guck mal nach Deutschland. In Deutschland hast du so viele Spieler, die aus dem Nachwuchs dann momentan auch in Profifußball schaffen.
Ja, gut, wir haben mittlerweile viel mehr Legionäre, wie ich finde, ne? Ob es jetzt Kerem Aktürkoğlu ist, zum Beispiel in Lissabon. Also ich finde, und in der Premier League und. Also du hast schon viele, die mehr im Ausland spielen, als es früher war. Das kann ich schon feststellen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, da gebe ich auch recht. Aber was jetzt am Nachwuchs hoch das ist natürlich immer noch zu wenig für so viele Einwohner, die Türkei hat.
Ja, das stimmt, ja.
Leider.
Ja, perfekt, Togay. Bis hierhin gut gemeistert. Ich würde jetzt sagen, kennst du ja auch vom Training oder vom Spiel, kurze Trinkpause und dann geht's weiter. Kurze Trinkpause. Ich mach mal kurz Werbung in eigener Sache. Dein Podcast, deine Energie. Lass den Fitline Power Cocktail für dich sprechen. Hi, meine Pros und Champs. Gönnt euch mal einen Energiekick. Der Fitline Power Cocktail, nicht nur ein Geheimtipp von mir, sondern auch von Fußballlegende Markus Babbel, bringt eure Ziele auf das nächste Level und holt euch weitere Infos in der Beschreibung. Okay, ja, kurzer Energiekick. Das war's mit der Werbung. Jetzt erstmal gestärkt, gekräftigt, jetzt geht's weiter. Jetzt wird's richtig spannend. Ja, wir haben jetzt mal ein Fußballquiz als nächstes. Ich werfe dir immer die Begriffe rein und du gibst deine Antwort entsprechend oder suchst dir eben eine Auswahlmöglichkeit davon aus.
Okay.
Prime Messi oder Prime Ronaldo?
Ronaldo.
Wer hat mehr Tore in der Champions League? Ronaldo oder Messi?
Ronaldo.
Mehr Titel gewonnen? FC Bayern oder Real Madrid?
Real Madrid.
Bester Gegenspieler bei Gala, Fener oder Beşiktaş?
Gala. Ah, Fener, sorry.
Fener. Und wer nochmal?
Arda Güler.
Arda Güler.
Emre Mor.
Mehr Einfluss auf das Spiel, Neymar oder Mohamed Salah?
Mohamed Salah.
Okay, und jetzt kommen wir nochmal zu einem schnellen Quiz. Ich werfe dir auch gewisse Positionen in den Raum und du gibst da auch deine Antwort für.
Okay.
Bester Torwart?
Manuel Neuer.
Bester Verteidiger?
Sergio Ramos.
Bester Mittelfeldspieler?
Toni Kroos.
Bester Stürmer?
Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
Bester Flügelspieler?
Lionel Messi.
Beste Mentalität?
Sergio Ramos.
Beste Physis?
Ronaldo.
Bestes Dribbling?
Lionel Messi.
Und zum Schluss, bester Youngster?
Boah, schwierig. Jamal Musiala. Dann hast du noch den von Barca, wie heißt er? Lamine Jamal oder Florian Wirtz. Einer von den dreien, würde ich sagen.
Okay, ja, sehr gut gemeistert. Kommen wir nochmal zu persönlichen Einblicken und Lieblingssachen. Was ist dein Lieblingsessen vor dem Spiel?
Ganz klassisch Nudeln mit Tomatensauce und Thunfisch.
In welchem Land würdest du am liebsten dein Trainingslager mit deinem Team absolvieren?
Muss ich sagen, ist mir eigentlich relativ egal, solange der Platz gut ist.
Okay. Wenn du der DJ in der Kabine wärst, welchen Song würdest du abspielen?
Trophies von Drake.
Okay. Dein bekanntester Kontakt in deinem Telefonbuch?
Boah, Yunus Mali, Jeffrey Bruma. Ja, ich glaube, da gibt es noch ein paar einige, glaube ich. Aber die zwei würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
Was ist dein schönstes Erlebnis auf dem Platz?
Schönste Erlebnis ist, wenn ich 3 Punkte hole und wir gewinnen und ich vielleicht ein Tor oder einen Assist gemacht habe.
Gibt es eine Anekdote, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Anekdote, ja. Damals hat der Trainer zu mir gesagt, da habe ich bei Blau-Weiß Linz gespielt, der meinte, Togay, hol dir deine letzte gelbe Karte, damit du gesperrt bist nächstes Spiel. Du darfst dann... Wir hatten englische Woche und ich hatte dazwischen Geburtstag. Er meinte dann, dass du deiner Frau fand. Zu dem Zeitpunkt haben meine Frau und ich noch getrennt gelebt. Und dann hat aber ein anderer Mittelfeldspieler gelb gekriegt und der war auch gesperrt. Und in der Halbzeit kommt der Sportdirektor zu mir und sagt, Tore, du holst jetzt keine gelbe Karte, wir brauchen dich. Und ich habe schon die ganzen Sachen gepackt. Ich war schon mit dem Auto zum Auswärtsspiel gefahren und Trainer hat mir ja vor dem Spiel das Go gegeben. Und ich habe gesagt, es ist mir egal, ich habe morgen Geburtstag und ich wollte zu meiner Frau. Also wir nächste Aktion in der zweiten Halbzeit direkt gelbe Karte geholt und bin dann zu meiner Frau nach Hause.
Okay, geil. Ja, kommen wir nochmal zur Zukunft und zu Träumen. Was sind deine Pläne und Träume nach deiner aktiven Karriere?
Also jetzt ich bin jetzt 29 geworden letzte Woche. Ich bin jetzt im letzten Drittel meiner Karriere. Ist nicht mehr allzu lang, dann ist die Karriere auch vorbei. Und die Pläne danach sind, dass ich mit meiner Frau einen Café aufmachen möchte in Dormagen, Düsseldorf, da in der Nähe. Und das sind die Pläne und ja, wir hoffen, dass wir zu dem Zeitpunkt auch Nachwuchs im Hause gegen Chibasi haben. Das sind auch Wünsche, die wir haben und ja, gesund bleiben vor allem, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, ich bin auch dann froh, wenn die Karriere vorbei ist und ich dann sagen kann, okay, bis hierhin und jetzt ist Schluss.
Mhm. Also Wien würde sich jetzt auch anbieten für einen Café, ne?
Schon, aber Wien ist nicht meine Heimat und ich fühle mich nicht wohl, also klar, Deutschland ist meine Heimat, ich fühle mich wohl in Österreich, das will ich jetzt nicht sagen, aber da ich jetzt sage, ich bleibe jetzt hier, ja, ist auf keinen Fall keine Chance.
Okay, cool, aber ich komme auf jeden Fall, wenn das E-Raum Düsseldorf ist, komme ich auf jeden Fall vorbei auf einen Kaffee.
Auf jeden Fall.
Wird cool. Was hast du aus deiner Karriere gelernt, dass du an junge Spieler weitergeben möchtest?
Was habe ich gelernt? Ja, ich habe vieles gelernt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass auch wenn es mal nicht so läuft, wie der Spieler sich das vorstellt, dass man trotzdem dranbleibt, dass man immer Gas gibt, weiter Gas gibt. Weil im Endeffekt, man hat nur eine Karriere, man hat nur vielleicht einmal die Chance, Profi zu werden. Und wenn du die Chance ergreifen kannst, dann sollst du auch alles dafür tun, dass du es schaffst. Wenn du es nicht schaffst und du kannst mit reinem Gewissen sagen, dass du es nicht geschafft hast bis nach oben, dann ist alles gut. Aber es wäre schlimmer, wenn du dann vielleicht irgendwann aufhören musst und sagen musst, boah, ich habe nicht alles dafür gegeben, dass ich Profi geworden bin. Ich glaube, das könnte er sich dann selbst vielleicht nicht verzeihen oder bereut es dann nicht, alles gegeben zu haben.
Ja, schön gesagt. Ich erinnere mich noch an Worte auch von meinem Chef, der gesagt hat, wenn du in den Spiegel schaust und weißt, ich habe alles gegeben und es hat trotzdem nicht geklappt, dann kannst du damit einfach für die Zukunft besser mit umgehen.
Auf jeden Fall, so ist es. Und das habe ich auch immer gesagt, ich will nach meiner Karriere sagen können, ich habe alles dafür gegeben und bis hierhin hat es gereicht und Stand jetzt kann ich das.
Sehr cool. So, ja, bisher richtig gut alles gemeistert. Jetzt kommen wir zur Nachspielzeit, 93. Minute, die Entweder-oder-Fragerunde.
Okay.
Ich werfe dir wieder Begriffe in den Raum und du entscheidest dich dann eben für einen oder wie viele es am Ende des Tages sind. Fangen wir direkt an. Premier League oder Bundesliga?
Bundesliga.
Kopfballtor oder Fallrückzieher?
Kopfball.
Vor dem Spiel. Kaiserschmarrn oder Mannerwaffeln?
Kaiserschmarrn.
Dann Toni Kroos oder Zinedine Zidane?
Boah, Toni Kroos.
Auswärts- oder Heimspiel?
Heimspiel.
Du hattest es ja eben auch schon mal erwähnt, die Frisur von Ronaldo, daher die Frage, kurze oder lange Haare auf dem Platz?
Kurz.
Trainer, Sportdirektor oder Barista?
Barista.
Lamine Jamal oder Arda Güler?
Lamine Jamal.
Schnelles Spiel oder taktische Kontrolle?
Taktische Kontrolle.
Die Vereinsfarben von St. Pölten sind blau, gelb und rot. Daher die Frage, Galatasaray oder Fenerbahce?
Gala.
Jawohl. Ja, Turgay, das waren alle Fragen. Richtig gut gemeistert. Ja, hat mega viel Spaß gemacht. Hat mich gefreut, dass wir uns hier ja heute treffen konnten. Und ja, wünsche dir auf deinem Weg nur das Beste. Und ja, hast du noch ein Schlusswort an die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Erstmal danke, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt, die beiden. Und habt ihr auch ein kleines Geschenk mitgebracht. Und ja, gebt einfach Gas an die Sportler, die das hören, an die Fußballer oder dann die Spieler, die Profis werden wollen. Gebt Gas. Macht immer mehr als die anderen und dann werdet ihr auch weiterkommen als die anderen. Das ist mein Tipp an euch und bleibt gesund.
Ja, und vielen Dank nochmal für das Geschenk und ich sag mal, ja, weiterhin alles Gute und bis bald.
Bis bald, danke.
Ciao. Das war der Podcast mit Turgay Yemicibashe. Wir liefern dir spannende Interviews mit ehemaligen und aktuellen Profifußballern, die dies werden wollen, Trainern, Spieleberatern und Funktionären. Abonniere jetzt unseren Podcast und verpasse keine weitere Episode. Es lohnt sich dran zu bleiben. It's your future, go for it. Bis zum nächsten Mal, euer Jagon.